stand auch am Jahresbeginn die Ernüchterung von Ismailia. Es sollte ein Jahr des Friedens werden. In Israel und in Ägypten, im Libanon, in den Beziehungen der Weltmächte zueinander, die sich noch wenige Tage vor dem Jahresende 1978 optimistisch zu SALT II äußerten.
Aber es wurde nichts aus dem Nobelpreis gekrönten Frieden zwischen Sadat und Begin. Im Libanon wurde weitergekämpft und gelitten. Und die Meinungen der Mächtigen über die Texte von SALT II waren so unterschiedlich, dass der Abschluss des Abkommens erneut verschoben werden musste. Ein Jahr des vertagten Friedens.
Dennoch, Israel und Ägypten haben das ganze Jahr hindurch für Schlagzeilen gesorgt. Jimmy Carters Friedensmission von Camp David tat ein Übriges.
Selten ist über einen Frieden mehr gesagt und geschrieben worden, bevor er Gestalt annahm.
Und selten ist das Instrument des Friedensnobelpreises so eindeutig mit konkreter politischer Absicht benutzt worden, bevor noch die Preisträger ihr Friedenswerk vollendet hatten. Sehr bald nach dem Treffen zwischen Sadat und Begin in Ismailia begannen am 17. Januar 1978 in Jerusalem die Verhandlungen der politischen Kommission. Israels Außenminister Moshe Dayan eröffnete die Tagung.
Wir sind alle, of course, aware of the tension between the beginning of peace talks and the concluding a peace treaty. But we are on the right path.
Wir sind uns natürlich alle bewusst, welch weite Spanne zwischen dem Beginn der Friedensverhandlungen und dem Abschluss eines Friedensvertrages liegt. Wir sind jedoch auf dem rechten Wege. Wir wissen, dass wir in dieser Kommission drei Hauptaufgaben haben. Erstens, Grundlagen für die Erarbeitung eines Friedensvertrages zwischen Israel und seinen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Syrien und Libanon. Zweitens, Grundlage einer gerechten Lösung für das Problem der in Judäa, Samaria und Gaza ansässigen palästinensischen Araber. Drittens, Einigung über einen Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel.
Sein damaliger ägyptischer Kollege Mohammed Ibrahim Kamel setzte die Akzente schon im Ansatz deutlich anders.
We have come to speak of a just and comprehensive peace.
Wir sind zusammengekommen, um über einen gerechten und umfassenden Frieden zu sprechen, auf der Grundlage des israelischen Rückzugs aus allen seit Juni 1967 besetzten Gebieten, einschließlich Jerusalems, der heiligen Stadt des Friedens. Wir sind zusammengekommen, um die fundamentalen Rechte des palästinensischen Volkes zu verwirklichen, das jahrzehntelang gekämpft hat, um seiner Unterdrückung und Diaspora ein Ende zu setzen, um seine nationalen Rechte wahrzunehmen, gemäß den geheiligten Prinzipien der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker.
5 Tage später war die ägyptische Delegation abgereist, waren die Verhandlungen festgefahren. Präsident Sadat nahm in arabischer Sprache Stellung.
Ich warne vor den Folgen der jetzigen Manöver, mit denen man seitens derer, die die Verantwortung tragen, meinem ernsten Willen und meiner ehrlichen und aufrichtigen Haltung begegnet. Ich betone noch einmal, und es wird nicht das letzte Mal sein, die Friedensinitiative wird niemals Schiffbruch erleiden.
Im Originalton klingt der letzte Satz so.
Als Präsident Sadat im Februar die Bundesrepublik besuchte, gab Bundeskanzler Helmut Schmidt der Bewunderung und den Hoffnungen des deutschen Volkes Ausdruck.
Präsident Sadat weiß, und ich wiederhole es hier, heute Nachmittag ein anderes Mal, dass wir seine Friedensinitiative, beginnend mit seinem Besuch in Jerusalem und fortgeführt in vielerlei schwierigen Verhandlungen, außerordentlich bewundern und dass wir, soweit es in unseren Kräften steht, daran mitwirken wollen, dass diese Initiative und dass die israelische Mithilfe, die israelische Antwort gegenüber dieser Initiative, dass beides zusammen zu jenem umfassenden Frieden führt, den das ägyptische Volk braucht, den das israelische Volk braucht, den die übrigen Völker im Mittleren Osten brauchen, einschließlich der Palästinenser.
Im Anschluss an die Begegnung mit Helmut Schmidt in Hamburg im Gästehaus des Senats wandte sich Sadat in deutscher Sprache an seine Gastgeber.
Liebe Freunde, ich hoffe, dass dieses Jahr für jeden von unseren deutschen Freunden Glück und Erfolg bringt. Möge der Allmächtige uns allen auf den richtigen Weg führen. Mögen unsere zwei Nationen weiter zusammenarbeiten für eine bessere Welt für alle Menschen dieser Erde.
Die Verhandlungen blieben schwierig und langwierig. Erst die Nahostgipfelkonferenz in Camp David, bei der Jimmy Carter, Sadat und Begin am 17. September wieder an einen Tisch brachte, lockerte die Fronten auf. Am 19. September meinte der israelische Verteidigungsminister Ezer Weizmann:
After 30 years, to reach a peace agreement, a real one, with diplomatic relations, with open Suez Canal, free passage to everybody, normal relationships, commercial tourism, etc., everything that makes normal life of normal neighbors. And this is a chance that we've all been waiting for and fighting for. What else do you fight for if not for a better living? And unfortunately, certain circumstances have arisen in the last 11, 12 years that all of us with more than mixed feelings and definitely not easy feelings after having fought in the Sinai for 30 years, that we have to give up certain things that we did put roots into the soil of the Sinai. But the question is, do we have to uproot certain things to plant new ones?
17 Stunden lang diskutierten die 120 Abgeordneten der Knesset über die Beschlüsse von Camp David. Dann stimmten sie mit 84 Stimmen für die Räumung der israelischen Siedlungen im Sinai und für die Rückgabe der Halbinsel an Ägypten. In den frühen Morgenstunden erklärte Begin:
Our parliament, an overwhelming majority, decided actually tonight to start direct negotiations with Egypt with the aim to conclude a peace treaty. This is the historical, moral, and political meaning of the decision taken by the Knesset tonight. We may start our negotiations perhaps already next week or in 2 weeks' time. Indeed, as promised in the framework adopted at Camp David, in 2 or 3 months, we, Egypt and Israel, sign a peace treaty. No doubt this will be the great turning point in the history of the Middle East.
Als ihnen am 27. Oktober gemeinsam der Friedensnobelpreis verliehen wurde, telefonierten Sadat und Begin miteinander.
Der Tenor des Gesprächs: Der wirkliche Preis ist der Frieden selbst.
Die feierliche Nobelpreisverleihung in Oslo ist vorübergegangen, ohne Sadat. Gespräche mit Cyrus Vance haben in Brüssel stattgefunden, ohne Ergebnis. Jetzt steht der ägyptisch-israelische Frieden auf der Liste der Hoffnungen für 1979.
Unterdessen hat die Welt erleben müssen, wie Länder mit scheinbar wohlgeordneter Gesellschaft und Wirtschaft sich mit unheimlicher Geschwindigkeit in Krisenherde verwandelt haben. Der Iran ist dafür nur ein Beispiel, ein besonders blutiges und erschreckendes Beispiel freilich. Seit dem Jahresbeginn, deutlicher bewusst geworden seit dem Tod von 250 Menschen bei Unruhen im Juni in der Stadt Mardasch, ist kaum ein Tag vergangen ohne Demonstrationen und Zusammenstöße, ohne Tote und Verletzte, ohne den drohenden Ruf nach dem Sturz des Schahs. Eine Militärregierung herrschte noch zum Jahresende in seinem Land. Aber auch sie konnte nicht verhindern, dass die Streiks in den Raffinerien weitergingen, dass der Iran nicht einmal mehr genügend Öl für den eigenen Bedarf förderte. Khomeini, der Führer der Schiiten, im gefahrlosen, fernen Exil von Paris, betreibt den Kampf gegen den Schah. Zur religiösen gesellt sich die politische Opposition, die Millionen auf die Straßen gebracht hat.
Niemand weiß, wie es im Iran weitergehen wird, mit oder ohne Schah.
Und niemand kann heute voraussagen, was aus den bürgerkriegsähnlichen schweren Tumulten werden wird, die sich im Südosten der Türkei, in Marasch, entwickelt haben. Auch hier spielen religiös-konservative Motive, spielen vor allem aber Links- und Rechtsextremismus eine verhängnisvolle Rolle. Hat die Regierung mit Kriegsrecht und Ausgangssperren operieren müssen, nachdem bei blutigen Zusammenstößen mehr als 100 Menschen ihr Leben ließen.
Herde der Unruhe und der Unsicherheit blieben auch 1978 die südafrikanischen Regionen. Südafrikas und Rhodesiens politische Pläne stießen auf das tiefe Misstrauen der afrikanischen Führer. Joshua Nkomo befand:
It is a fact that if Smith is allowed to go on with his so-called independence, then we can see danger emanating from South Africa after South Africa and Southern Rhodesia, assisted by Britain, having got puppet regimes in Rhodesia and Namibia, consolidating South Africa in order to attack Mozambique, Botswana, Angola, and indeed Zambia and other states north of the Zambezi. This is the design that Foster and Smith are creating by trying to create puppet regimes in that part of the world.
Im Oktober reisten 6 westliche Außenminister in einer Friedensmission nach Südafrika. Ihr Ziel: freie Wahlen zur friedlichen Lösung der Namibia-Frage unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Bundesaußenminister Genscher nahm an dieser Mission teil und versicherte,
dass eine friedliche Lösung der Namibia-Frage und die Abhaltung freier Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen eine positive Signalwirkung haben könnte für die friedliche Lösung von Konflikten überhaupt, besonders aber von Fragen, die das südliche Afrika bewegen.
Im Interesse der Menschen, das blieb auch 1978 ein Thema mit mannigfaltigen politischen und geografischen Bezügen. Vietnam ist nur ein Stichwort. Menschen befinden sich auf der Flucht vor einem unmenschlichen Regime, warten zusammengepfercht auf verschmutzten Schiffen, schwimmen in ihrer Verzweiflung an Land, ertrinken in kenternden Schiffen. Es dauerte lange, bis sich die Regierungen zum Handeln entschieden. Schließlich handelte die kanadische Regierung, handelte auch die Landesregierung von Niedersachsen. Ministerpräsident Ernst Albrecht stellte historische Bezüge her.
Ich meine, dies ist eine Sache, die uns alle angeht. Wir wissen, gerade wir Deutschen aus Erfahrung, was es heißt, Flüchtling zu sein, heimatlos zu sein. Und es ist einfach nicht vorstellbar, dass mehr als 2000 Menschen dort von niemandem aufgenommen werden. Die Kanadier nehmen 300, soviel ich weiß, die Franzosen 600. Und dann haben wir gesagt, nun muss jemand ein Zeichen setzen, wir in Niedersachsen sind bereit, 1000 Flüchtlinge aufzunehmen.
Selbst eine Entscheidung wie diese blieb nicht ohne kontroverse Diskussionen in der Bundesrepublik, deren politisches Klima auch 1978 vor allem durch Konfrontation und allenfalls durch ein Minimum an Gemeinsamkeit der Demokraten gekennzeichnet war. Dieses Klima bestimmte auch die Diskussionen zu neuen Enthüllungen um Abhöraffären, diesmal hinter dem Rücken des Bundesverteidigungsministers. Aus der Abhöraffäre wurde der Fall Leber. Oppositionsführer Helmut Kohl forderte ihn zum Rücktritt auf.
Herr Bundesminister Leber, Sie waren immer ein Mann der Pflichterfüllung. Tun Sie jetzt Ihre Pflicht, treten Sie zurück. Das ist der beste Dienst, den Sie der Bundeswehr erweisen können.
Regierungssprecher Klaus Bölling informierte am 1. Februar über das Rücktrittsgesuch Lebers.
Bundesminister Leber hat heute dem Kabinett vorgetragen, dass er die von ihm im Verlauf der Debatte über den Verteidigungshaushalt am 26. Januar 1978 vor dem Deutschen Bundestag abgegebene Erklärung, der Lauschmitteleinsatz des militärischen Abschirmdienstes MAD in der Privatwohnung einer Mitarbeiterin sei der einzige Fall dieser Art gewesen, nach seinem nunmehrigen tatsächlichen Kenntnisstand und aufgrund einer erneuten rechtlichen Beurteilung der Frage, ob unter bestimmten Umständen auch nicht zu Wohnzwecken dienende Räume im rechtlichen Sinne als Wohnungen anzusehen seien, nicht aufrechterhalte. Bundesminister Leber hat erklärt, dafür übernehme er als Minister die politische Verantwortung. Er hat deshalb dem Bundeskanzler seinen Rücktritt angeboten.
Herbert Wehner kommentierte den Rücktritt Lebers mit Engagement.
Ich habe bis zuletzt Schorsch Leber dazu geraten, nicht wegen der Dinge, die man ihm vorwirft, zurückzutreten, wenn er es aber für unvermeidlich hält, seinen Rücktritt zu erklären, dann ihn so zu begründen, dass jeder zugeben wird müssen, das ist ein Mann, der ehrlich ist und nicht so ist, wie man ihn gerne in den jetzigen konzentrischen Attacken, die seit Wochen gegen ihn geführt werden, verunstaltet darstellen möchte.
Praktisch gleichzeitig mit Georg Leber traten auch die Minister Rohde und Ravens zurück. Für Bundeskanzler Helmut Schmidt Anlass zu einer Regierungsumbildung mit der Neubesetzung bzw. Umbesetzung von 6 Ministerien. Vor der Öffentlichkeit stellte er diese Umbildung so dar.
Ich hatte mir nie einen bestimmten Zeitraum vorgenommen, sondern, wie man ja wohl mehrfach auch öffentlich berichtet hat, bin ich der Meinung, dass Kabinettsumbildungen im Laufe einer Legislaturperiode etwas Normales sind und jemand, der sich an den Gedanken noch nicht gewöhnt hatte, sollte sich nach meiner Meinung daran gewöhnen. Das ist in Amerika und in England ganz selbstverständlich.
Oppositionsführer Helmut Kohl sah die Regierungsumbildung aus einer anderen Perspektive.
Die Kabinettsumbildung des heutigen Tages wird den Zusammenbruch der Bundesregierung vielleicht verzögern, aber ganz gewiss nicht aufhalten. Der Rücktritt von Bundesminister Leber hat diese Umbildung erzwungen. Die Probleme sind geblieben. Auch die personalen Probleme, wie die Kabinettsliste ausweist. Die Sozialdemokraten sind auch mit ihren personellen Vorschlägen am Ende. Vor allem sind die Sachprobleme geblieben. Die Frage nach der Sicherung der Renten, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die überfällige Entscheidung für eine tatkräftige Bekämpfung des Terrorismus, auch auf dem Wege der notwendigen Gesetzgebung im Deutschen Bundestag. Für all das hat der Bundeskanzler auch in seiner eigenen Partei keine Mehrheit. Er führt eine Minderheitenregierung und deswegen treiben die Dinge zum Nachteil unseres Landes dahin.
Am folgenden Tag, am 4. Februar, ging Bundeskanzler Schmidt noch einmal ausführlich auf die personellen Aspekte der Regierungsumbildung ein und er bezog Stellung zu den Sachfragen.
Die politischen Probleme, die gelöst werden müssen, die liegen nach wie vor auf den Gebieten der wirtschaftlichen Rezession. Und damit haben alle diese Ministerwechsel nichts zu tun. Sie liegen auf dem Felde der inneren Sicherheit, des Terrorismus. Damit haben alle diese Neubesetzungen auch nichts zu tun.
4 Monate später war das Thema Kabinettsumbildung erneut akut. Bundesinnenminister Werner Mayhofer trat nach schweren Fahndungsfehlschlägen bei der Terroristenbekämpfung zurück. Sein Nachfolger Gerhard Baum appellierte erneut an die Gemeinsamkeit der Demokraten.
Ich bin bewusst, dass meine Hauptaufgabe hier in diesem nicht leichten Amt ist, der Herausforderung zu begegnen, die der Terrorismus darstellt. Und dies ist für mich eine gemeinsame Aufgabe aller Demokraten und eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern. Diese Formel von der Gemeinsamkeit der Demokraten ist für mich keine Lehrformel.